anfangen mit der Predigt. Habe ich noch zwei. Ihr dürft auch mehrere von diesen Kärtchen nehmen und mehrere Ideen präsentieren. Und vielleicht gelingt das mit dem Logo malen ja auch nicht beim ersten Mal, denn ist das ganz gut, wenn man noch einen zweiten oder dritten Zettel davon in der Hand hat. Die Überschrift für meine Predigt heute ist das Wort Erwartungen. Erwartungen. Jeder von uns hat Erwartungen. Und zwar, wage ich zu behaupten, haben wir Erwartungen zu jeder Situation, an jeden Menschen, an jede Gruppe von Menschen. Wir haben Erwartungen an Gott, wir haben Erwartungen an Veranstaltungen, wir haben Erwartungen an Anbieter verschiedener Produkte, wir haben Erwartungen an die Produkte, wir haben eine Vorstellung davon, was soll dabei rauskommen, wenn wir das verwenden, wenn wir mit dem anderen umgehen, wenn wir uns zu irgendetwas hin auf den Weg machen, eine Veranstaltung besuchen, wir haben irgendeine Vorstellung davon, wie das sich anfühlen, wie es stattfinden soll, wie es sein soll. Richtig? Könnt ihr, ja, also wenn ihr keine Erwartungen habt, dann liegt ihr zu Hause im Bett. Liegt ihr wahrscheinlich und werdet demnächst ein Stockwerk tiefer gelegt. Dann seid ihr tot, wenn ihr keine Erwartungen mehr habt. So, um es mal ganz deutlich zu sagen. Erwartungen sind ja nicht so ganz einfach, denn nicht häufig, nur manchmal oder gar ganz selten kommt bei dem, was wir tun, sagen, denken und machen, auch das raus, was wir erwartet haben. Und das kann tatsächlich in dieser Abstufung stattfinden. Es kann ganz häufig sein und es kann sich manchmal anfühlen, als würde irgendwie nie das bei rauskommen, was man haben will. Erwartungen, die meisten unserer Erwartungen kommunizieren wir nicht. Die haben wir einfach. Also mit anderen Worten, wir reden da nicht drüber, sondern wir behalten sie für uns. Und in den meisten Fällen äußern wir sie erst dann, wenn sie enttäuscht worden sind. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit einen Joghurt gekauft. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Habe ich einen Joghurt gekauft, griechischen Joghurt. Ich liebe griechischen Joghurt so prinzipiell. Das Coole an diesem griechischen Joghurt war 0% Fett. Hammer! Genial, also meistens ist griechischer Joghurt mit 10% Fett, also so die richtige, richtig ungünstig für die Figur, aber eben lecker. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt ja mal die geniale Kombination. Meine Erwartung war natürlich, dass der genauso gut schmeckt wie jeder andere griechische Joghurt mit 10% Fett, den ich vorher gegessen habe. Naja, ich mache den Deckel auf, Löffel rein in den Mund und dachte so, nein, ich glaube, das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Der schmeckte irgendwie überhaupt nicht nach griechischem Joghurt, so wie ich ihn erwartet habe. Der schmeckte einfach nur fad. Also hätte ich auch den 0,1% Joghurt von Aldi nehmen können, der hat auch nur ein Zehntel gekostet. So, also Erwartung enttäuscht, nie wieder gekauft. Ist ja in dem Fall relativ einfach und auch nicht so dramatisch. Da habe ich ja nicht viel bei verloren. Es gibt andere Erwartungen. Ich habe vorher übrigens niemandem erzählt, was ich erwarte. Ich habe das einfach erwartet. Und ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, hinterher an den Hersteller zu schreiben und ihm mitzuteilen, dass meine Erwartung enttäuscht wurde, ich das Produkt nicht wieder kaufe. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Das könnte den Effekt mit sich bringen, dass der Hersteller vielleicht sein Produkt überdenkt. Möglicherweise. Ja. Wenn ich es nicht tue und nicht getan, wie ich es nicht getan habe, wird der Hersteller definitiv nicht darauf reagieren, weil er gar nicht darauf reagieren kann, weil er meine Erwartung und auch meine dann in der Folge enttäuschte Erwartung gar nicht kennt. Was soll er machen, der arme Kerl? Gut, irgendwann wird er an den Verkaufszahlen vielleicht merken, insgesamt, dass es vielleicht nicht so gut ankommt. Vielleicht bin ich auch der Einzige, wer weiß, vielleicht mögen andere den. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt. Erwartungen sind unterschiedlich. Jemand anders wäre in den Laden gegangen, hätte gesagt, griechischer Joghurt, naja, 0%, hätte vielleicht geguckt und hätte gesagt, 0% Fett, der schmeckt auch wie 0% Fettjoghurt. Ganz klare Erwartung. Ja? Und er hätte den zu Hause gegessen und hätte gedacht, das ist ja toll. Ja? Schmeckt genauso, wie ich mir gedacht habe. Lecker, kaufe ich wieder. Erwartungen sind unterschiedlich. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du oder was erwarten wir von Gott? In meiner Jugendzeit hatte ich einen Mitschüler auf dem Gymnasium, das muss so 10. Klasse gewesen sein, so um den Dreh, 15, 16 Jahre alt. Der war eigentlich dafür bekannt, dass er ein recht egoistischer, ziemlich verrückter Typ war. Viel mit Sport gemacht hat, sah auch so aus, ziemlich kräftig gebaut. Und er ist eines Tages Christ geworden. Tauchte in der Schule auf, Bibel in der Hand. Hat allen erzählt, wie toll Gemeinde ist und wie toll Jesus ist. Auf der Klassenfahrt ist er irgendwo, hat er sich in die Dünen verzogen und hat da Bibel gelesen und gebetet und war damit ziemlich nach außen präsent. Ich war ja eher so ein U-Boot-Christ. Mit anderen Worten, ich gehörte zwar schon seit Jahren irgendwie zu einer Gemeinde und ging da auch irgendwie mit hin und glaubte das auch irgendwie alles, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendjemandem so unter die Nase zu reiben, wenn mich nicht jemand gefragt hätte. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, wie er das gemacht hat. Es hat mich ziemlich beeindruckt. Und über einen Zeitraum, ich habe den Zeitraum nicht mehr genau im Kopf, ich sage jetzt mal ein Jahr, war der so unterwegs, Patrick hieß er, war der so unterwegs. Und ich dachte, ich finde das toll, das hat mich total beeindruckt, ja, so mit Feuer und Begeisterung und Energie und so überzeugend, muss er allen erzählen und so, ne, total klasse. Und dann hörte das plötzlich auf. Und nach ein paar Wochen habe ich ihn dann gefragt, sag mal, was ist eigentlich aus deinem Christsein geworden? Der hatte inzwischen rausgefunden, dass ich Christ bin. Von daher konnte ich mich da ruhig outen. Ich ihn gefragt, was ist eigentlich aus deinem Christsein geworden? Du warst sonst immer so begeistert und so nach außen und immer mit der Bibel dabei und so. Ja, sagt er, als ich Christ geworden bin, da hat man mir gesagt, dass ich alles kriege, was ich von Gott erbitte. Hat nicht funktioniert. Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Erwartung. Der hat eine bestimmte Erwartung an Gott gehabt. Nämlich die Erwartung, dass das, was er ihn bittet, auch erfüllt wird. Hat nicht funktioniert. Also hat er Gott wieder zur Seite gestellt. Hat gesagt, nö, das ist nicht das, was ich haben wollte. Und ich werte das jetzt mal gar nicht, sondern es geht um den Punkt, was erwartest du, was erwarten wir von Gott? An der Stelle möchte ich einmal an so ungefähr die Zeit des Beginns des Neuen Testaments, der Geburt Jesu, des Wirkens Jesu kurz einsteigen. Auch das Volk Israel hatte ja und hat bis heute noch eine Erwartung. Als alttestamentliches Volk Gottes hatten sie die Erwartung, dass irgendwann der Messias kommt, der Erretter, der Erlöser, der Befreier, derjenige, der das Reich wiederherstellt, das Reich Gottes wiederherstellt. Und damit haben auch die Israeliten damals ganz bestimmte Formen verbunden, so möchte ich das mal nennen. Da war zum Beispiel der Gedanke, wenn der Messias kommt, dann werden wir als Staat und als Volk wieder selbstständig. Sie waren ja zu dem Zeitpunkt unter römischer Besatzung. Der vertreibt die Römer alle hier raus und wir haben wieder unsere eigene Regierung, unser eigenes Volk, können uns wieder selbst bestimmen. Das war eine der Erwartungen des Volkes Israel vom Alten Testament zu dieser Zeit. Eine Erwartung an Gott. Sie haben erwartet, dass das verheißene Land wieder in vollem Ausmaß in den Besitz Israels kommt. Es ist das verheißene Land. Von ganz unten, von der Wüstengrenze, wenn man so will, bis hoch in den Norden, rüber bis zum Jordan und auf der anderen Seite rüber bis zum Mittelmeer. Das haben sie erwartet, wenn der Messias kommt, gehört das alles wieder uns. So auf die Grenzen, es hat diese Grenzen ja nur einmal in ihrer Geschichte, hat Israel diese Grenzen komplett ausgefüllt. Das war zur Zeit Davids und dann ein Stück in die Zeit Salomos hinein, bevor dann das Reich oder das Volk Israel in zwei Teile zerfallen ist und dann auch immer wieder umkämpft war. Dann gab es ein paar Leute, von denen wir auch lesen, Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte, die hatten auch eine ganz bestimmte Erwartung davon, was passiert, wenn der Messias kommt, nämlich, dass das Wort Gottes und das Gesetz wieder konsequent gelebt und umgesetzt wird. Der Messias wird auch sein Reich in der inhaltlichen, geistlichen Form wieder aufbauen zu, ich nenne es jetzt mal so, alter Größe. Wir kommen dann in die nächste Etappe. Jesus startet den neuen Bund, eine neue Verheißung, die Gott gegeben hat als Messias. Und er hat Nachfolger, einige Jünger, einige Schüler, die mit ihm unterwegs sind. Und auch diese hatten bestimmte Vorstellungen und Erwartungen davon, was als nächstes geschieht. Es waren ja Leute, die aus dem alttestamentlichen Volk Israel auch herauskamen. Ein Teil der Erwartungen, die ich eben genannt habe, haben sie mit Sicherheit mitgebracht. Da waren also auch einige dabei, die erwartet haben, dass Jesus das Reich Israel, Volk Israel wiederherstellt, Reich Gottes auf dieses Volk begrenzt. Und sie haben sich dafür ausgerüstet, dass das stattfindet. Ein paar haben Schwerter mit sich geführt. Die waren schon vorbereitet darauf, dass es auch in diesem Prozess durchaus zu Auseinandersetzungen nicht nur geistlicher oder verbaler Natur kommt, sondern dass man auch mal Hand anlegen muss. Die haben das erwartet, die haben damit gerechnet. Die Römer werden nicht von alleine einfach sich in Luft auflösen. Aber mit dem Messias voran und wir hinterher werden wir uns das erkämpfen. Jesus als König für das Volk Israel war ja in der Ahnenfolge von David. Es gibt die Verheißung aus dem Alten Testament, dass immer ein Nachfolge Davids auf dem Thron Israels sitzen wird. Perfekt, passt genau. Jesus darf auf den Thron. Vielleicht auch daher, dass als Petrus ja mit so feurigem und freudigem Herzen feststellt, Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, der, auf den wir gewartet haben, als Jesus fragt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Jesus stimmt ihm zu und sagt, das hat dir Gott offenbart, das hast du nicht von Menschen, das ist ein Wunder. Und dann erzählt Jesus als nächstes, ich muss übrigens sterben am Kreuz und diesen Weg des Leidens gehen. Und Petrus sagt, auf gar keinen Fall! Das entspricht überhaupt nicht meinen Erwartungen. Meine Erwartung ist, wir übernehmen hier das Land, kämpfen uns durch und am Ende bist du der König auf dem Thron. Du wirst auf gar keinen Fall sterben. Das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Die Erwartung ist eine ganz andere. Auch wie die Jünger im Alltag umgehen, kann man an so verschiedenen Punkten und verschiedenen Elementen sehen, dass sie ganz bestimmte Vorstellungen davon hatten, wie das alles stattfinden sollte und ganz bestimmte Erwartungen daran, wie mit Jesus umgegangen wird. Ich hätte jetzt fast gesagt, wie Jesus gehandhabt wird. Das ist nicht das richtige Wort dafür, obwohl es manchmal fast in diese Richtung geht. Da sind ein paar Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen und die Jünger haben eine ganz klare Vorstellung davon, für wen Jesus zuständig ist. Kinder auf jeden Fall schon mal nicht. Stört den mal nicht, der ist zu wichtig für Kinder. Ja, sie hatten eine Erwartung von, von Position, Macht und Autorität, die einen bestimmten, dem haben sie einen bestimmten Rahmen verpasst. Wenn man die Diskussion der Jünger so ein bisschen reinhört, wer ist denn der Größte unter uns? Ja? Dürfen wir zu Rechten und Linken von Jesus sitzen in seinem Reich? Ich wage zu bezweifeln, dass sie an der Stelle wirklich den Himmel gemeint haben. Ich würde eher sagen, die wollten die Minister werden für Israel als natürliches Volk. Da sieht man schon, die hatten bestimmte Vorstellungen, Erwartungen, Interessen und hat ganz viel auch an der Stelle mit Position, Macht und Autorität zu tun. Wie komme ich da nachher drin vor? Was fällt für mich dabei am Ende ab? Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle, wo die Jünger sagen, naja, was haben wir denn davon? Wir haben alles für dich aufgegeben. Was haben wir denn jetzt am Ende davon? Und Jesus sagt ihnen, ihr werdet das, was ihr aufgegeben habt, hundertfach erstattet kriegen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie die da alle mit dem Taschenrechner sitzen, die Euros eingeben, die sie investiert haben und schon mal so unterm Strich denken, so cool, ich gehöre nachher zu den Reichen. Erwartungen, Vorstellungen davon, wie das stattfindet und was dabei rauskommt. Wir haben, während Jesus in Israel unterwegs ist, Menschen, die Jesus, ich habe mal geschrieben, besuchen. Also Menschen, die Jesus suchen oder die ihn besuchen. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen übrigens. Die einen, die sagen einfach, oh, ich habe was gehört, ich gucke mir das mal an. Und die anderen, die haben wirklich ein Anliegen und sagen, ich gehe dahin, weil ich etwas will. Nichtsdestotrotz kommen die meisten irgendwie mit einer Vorstellung und mit einer Erwartung. Die einen wollen vielleicht irgendwie ein besonderes Event erleben. Oh, mal gucken, vielleicht sehen wir ein paar Wunder. Wäre ja cool. Ja? Also wir gehen zu einer, das ist so ähnlich wie eine Veranstaltung von irgendeinem Magier oder Zauberer, sage ich jetzt mal. Da gehe ich hin und denke so, oh, mal gucken, was der kann. So, und dann waren aber auch andere da, die sind hingegangen, weil sie gehört haben, der kann was und vielleicht kann der das auch für mich. Deshalb sind die ganzen Kranken da hingebracht oder hingebracht worden oder hingegangen. Deshalb sind die hingegangen, die gemerkt haben, sie sind irgendwie in den Klauen des Teufels unterdrückt, in Süchten gefangen oder sonstigen schwierigen Situationen, haben gedacht, ich habe gehört, der kann mich davon befreien und heil machen. Dann sind da Menschen bei gewesen, die irgendwie nur wollten, dass mal jemand ihnen zuhört und für sie da ist. Sie einfach liebt, annimmt, so wie sie sind. Diejenigen, die sonst irgendwo nirgendwo vorgekommen sind, mit denen keiner was zu tun haben wollte oder durfte. Und dann gab es noch ein paar, die suchten einfach nach Bestätigung. Die wollten einfach, dass Jesus ihnen sagt, dass sie alles richtig machen. Ja, auch die finden wir, ich habe sie mal die Rechtschaffenen genannt, diejenigen, die sich irgendwie für sie selber schon gut genug halten, die sind dann gekommen und haben gesagt, naja, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben haben kann? Ja, halt die Gebote. Habe ich alles gemacht. Danke. Das wollte ich hören, jetzt kann ich wieder gehen. Tschüss. Und dann fügt Jesus ja aber dann doch noch etwas hinten dran und sagt, naja, das ist nicht alles. Unterschiedliche Erwartungen, mit denen sie gekommen sind. Manche Erwartungen sind erfüllt worden, aber sicherlich auch nicht alle. Manche Vorstellung von dem, wie Reich Gottes sein sollte, wie Jesus ist, was Jesus und Gott tun sollten für sie. Manches hat sich umgesetzt und ausgewirkt und manches hat Jesus gerade gerückt. Es gibt ein ganzes Buch über einen Mann mit Erwartungen. Das ist das Buch Hiob im Alten Testament. Das ist ein ganz spannendes Buch. Es ist auch ein anstrengendes Buch. Vor allem die mittleren Kapitel davon, ungefähr so von Kapitel 2,5 bis Kapitel 39. Die sind ziemlich anstrengend zu lesen. geht um einen Mann, der als rechtschaffen bezeichnet und beschrieben wird, als gesegnet, der reich war, der Familie hatte, der Gesundheit hatte, der einen Platz im Tor der Stadt hatte, bei dem Rat gesucht wurde, sah gut aus für ihn. Und gleich zu Beginn dieses Berichts über Hiob lässt Gott zu, dass der Teufel ihm alles nimmt. Versuchung war heute Morgen schon das Thema. Sein ganzer Reichtum, sein ganzer Besitz. Ja, da kommt, wenn man das zu Anfang liest, das ist echt erschreckend. Da kommt ein Bote, einer von seinen Angestellten nach dem anderen, erzählt ihm, was alles gerade nicht läuft in der Firma. Ja, die Firma ist abgebrannt, diejenige hat einen Produktionsstopp, weil das Material nicht kommt. Das wäre jetzt die moderne Variante davon. Ja? Die einen Tiere sind verhungert, die anderen sind verdurstet, bei den nächsten ist Feuer vom Himmel gefallen. Also Riesendrama. In dem Haus, wo seine Familie, seine Kinder zusammen waren, ist das Dach eingestürzt. Kinder sind alle gestorben. Und als nächstes wird er dann auch noch mit Krankheiten so geschlagen, dass es da steht, er hat sich eine Tonscherbe genommen, um sich damit zu kratzen. Also da war nichts mehr übrig. Und an der Stelle ist ganz interessant, wie Hiob reagiert und wie Hiobs Frau reagiert. Auch ganz faszinierend, zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die Situation. Die Frau sagt, sag Gott ab und stirb. Ja? Vergiss Gott. Was hast du jetzt noch von Gott? Du hast überhaupt nichts mehr davon. Du hast alles richtig gemacht. Ja? Du hast dein Leben gelebt und warst gesegnet und beschenkt anscheinend. Und jetzt ist nichts mehr davon übrig. Was hast du jetzt noch von Gott? Schmeiß ihn raus aus deinem Leben. Und im Zweifelsfall, wenn alles andere nicht mehr hilft, dann sieh zu, dass du möglichst schnell stirbst und das Leiden verkürzt. Was hatte die Frau für eine Erwartung? Sie hatte eine ganz klare Erwartung. Wenn du Gott folgst und das tust, was er sagt, dann muss es dir gut gehen. Dann muss es dir gut gehen. Körperlich, also gesundheitlich, materiell, finanziell, familiär, es muss alles rundlaufen. Und wenn es das nicht tut, was bringt es dann? Dann brauche ich doch Gott nicht. Hiob hält an Gott fest. Offenbar hat er eine andere Vorstellung, eine andere Erwartung. Er sagt ja an der Stelle, ja, man sieht, dass die Kultur Israels doch ein bisschen eine andere war als unsere heute, was das Verhältnis von Männern zu Frauen betrifft, auf jeden Fall. Aber er sagt, das Gute, was Gott gegeben hat, das wollen wir annehmen und wenn Leiden kommt, dann wollen wir ihm das vorhalten und ihn verlassen. Das kann nicht sein. Und doch geht er ja dann in über 35 Kapitel Diskussion hinein mit Gott direkt. Er fragt Gott direkt und er diskutiert mit den Freunden, die vorbeikommen, ursprünglich um ihn zu trösten. Und man sieht dann auch, dass die Freunde letztendlich alle auf der gleichen Schiene laufen wie seine Frau. Im Prinzip verwenden die Kapitel über Kapitel und Gelegenheit über Gelegenheit, um zu sagen, Hiob, was hast du angestellt, dass es dir jetzt so schlecht geht? Du musst irgendwas falsch gemacht haben. Irgendwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Nun rück schon raus damit. Willst du dich nicht endlich demütigen und beugen und zugeben, dass du was falsch gemacht hast? So, immer, immer wieder. Nochmal und nochmal und nochmal. Ne? Also es ist schon erstaunlich, aber es ist eine ganz klare Erwartung und die Vorstellung davon, wer rechtschaffen ist, der muss gesegnet sein. Es ist mein Recht, gesegnet zu sein, wenn ich ordentlich gottesfürchtig lebe. Ich habe ein Recht darauf, ich habe einen Anspruch darauf. Das ist die Vorstellung und die Erwartung, die hier präsentiert wird. Auch Hiob hält an dieser Vorstellung fest. Sein Vorteil oder der Unterschied ist, dass er in Kontakt mit Gott dabei bleibt. Er sagt immer, erklär's mir. Erklär's mir, warum. Zeig mir, wo ich nicht in Ordnung war. Öffne mir die Augen dafür, wo der Haken an der Geschichte ist. Und es dauert lange in dieser Geschichte, bis es ein Ergebnis gibt. Und zwar ist das Ergebnis, dass Gott anfängt, zu ihm zu reden. Und das sind meine Lieblingsstellen. Der Anfang, wo die ganze Geschichte sich entfaltet, dann kommen die anstrengenden Kapitel, wo sie so lange rumdiskutieren. Die finde ich echt mühsam. obwohl sie auch zwischendurch mal faszinierend sind. Also kann man auch ruhig mal lesen. Sollte man auch ruhig mal lesen, das ist Gottes Wort. Und dann kommt der Punkt, wo Gott anfängt zu reden und Gott sagt ihm, du, pass mal auf, wir können uns ja gerne mal miteinander anlegen. Verbal. Ja, wir können ja mal darüber streiten, wer hier Recht hat. Ich präsentiere mal meinen Fall, ich sag dir mal, wer ich bin, was ich gemacht habe und dann bist du dran. Ja? Ich bin derjenige, der Schöpfer ist. Ich bin derjenige, der sich auskennt. Ich habe die ganzen Strukturen in dieser Welt gelegt. Ich habe den Menschen gemacht, wie er funktioniert und das Ganze drumherum. Die ganze Natur, die ganzen Tiere. Es ist alles in meiner Hand. Ich habe das alles gemacht und ich kenne mich aus. Ich habe Weisheit von A bis Z. Es ist alles in meiner Hand. Wer bist du? Um es mal so, das war jetzt mal so die absolute Ultra-Kurzform von zwei Kapiteln, wo Gott das dann Hiob darlegt. Und Hiob sagt am Ende, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich habe nichts zu erwidern. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wovon ich hier rede. Ich kenne mich gar nicht wirklich aus. Ich bin angewiesen darauf, dass da ein Gott ist, der mich lehrt, der mir zeigt, wie es ist und wie es geht. Und dann kommt ein Wechsel in Hiobs Leben. Eine Art Übergang von ich muss nur alles richtig machen, so ein Gottautomat-Denken. Ich schmeiß oben meine Gerechtigkeit rein, ich mache alles richtig und unten kommt der Segen raus. Und mal abgesehen davon, Hiob wird als rechtschaffen bezeichnet. Ob er immer alles richtig gemacht hat, wage ich in Zweifel zu ziehen, auch bei ihm noch. Er hat sicherlich viel richtig gemacht, aber wir schmeißen ja, wenn man schon bei Automatendenken bleiben will, wir schmeißen ja nicht nur Gerechtigkeit oben rein in unserem Leben. Wir schmeißen auch den ganzen Müll mit rein. Egoismus, falsche Motivationen, falsche Verhaltensweisen, Jähzorn, Ungerechtigkeit, Mutwillen. Kennt ihr die Listen, oder? Wisst ihr selber gut genug. So, und dann willst du dann noch unten in die Schublade gucken, was rauskommt? Aus dem Automaten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch aufmachen will. Und der Wechsel ist von Gott als Automat, ich befolge doch das Gesetz und daraus folgt das und das muss am Ende bei rauskommen an Segen, kommt der Wechsel zu, ich muss in einer Beziehung, ich will in einer Beziehung zu diesem Gott leben, der mich lehren kann, wie das Leben in den unterschiedlichen Etappen, an den unterschiedlichen Punkten funktioniert. Über das hinaus, du musst nur das Richtige tun dann. Hiob. Bisher kannte ich dich vom Hören sagen. Jemand hat mir erklärt und gelehrt, wie es funktioniert. Ich sag mal, ich habe das Handbuch über Gott gelesen. Ich kannte dich vom Hören sagen. Ich weiß, wie es geht. Und jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt bin ich dir begegnet. Jetzt sind wir in Kontakt und in Beziehung gekommen. Und es macht einen Unterschied von Tag und Nacht, von Leben und Tod. Was erwartest du von Gott? Ich wage zu behaupten, die meisten von uns haben sich irgendwie Gott zugewandt, weil sie irgendeine Form von Segen erwartet haben. Irgendeine Form von Hilfe, irgendeine Form von Veränderung, von Heilung, von Erneuerung, von Antworten auf die Fragen des Lebens oder, wie gesagt, ganz konkrete Notsituationen. Die meisten von uns. Und das ist auch nicht verkehrt. Interessante Stelle. Dank ist meistens dann die Folge davon, wenn Gott auf dieses Verhalten reagiert. Mit anderen Worten, wenn wir das dann tatsächlich auch bekommen, was wir uns irgendwie erhofft oder erwartet haben an der Stelle. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht verkehrt. Natürlich gehe ich in eine Beziehung hinein, auch mit der Erwartung, dass ich was davon habe. Mache ich bei jeder Beziehung so. Ja, die wenigsten Beziehungen sind reine, ich gehe da rein und gebe immer Beziehung. Und ich erwarte nichts davon. Beziehung sollte normalerweise ja auch auf einer zweiseitigen Ebene laufen, geben und nehmen. Ja? Und wenn es dauerhaft immer nur geben und geben und geben und geben und geben ist und der andere nimmt und nimmt und nimmt immer nur, irgendwann zieht man die Reißleine und sagt, das reicht mir jetzt. Ja, das muss ich mir nicht auf Dauer antun. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man merkt, hey, der andere sagt, und wenn es nur ein Danke ist, ja, irgendwo kommt was zurück. Wenn es ein strahlendes Lächeln ist, wenn es, ja, so. Was erwartest du von Gott? Hilfe in Not. Versorgung. Heilung oder Gesundheit. Jemanden, der mich bestätigt, der mir sagt, dass ich wertvoll bin, der mir zeigt, dass ich etwas kann. Ja. Ja, das erwarte ich von Gott. Das erhoffe ich mir in dieser Beziehung. Es gibt eine Begebenheit, wo jemand mit Erwartung zu Jesus kommt und das laut rausruft. Und Jesus nimmt sich Zeit für ihn, nachdem auch wieder die Jünger erstmal versucht haben, den irgendwie zum Schweigen zu bringen. So, der ist gerade beschäftigt, lass mal, schrei hier nicht so rum. Und Jesus sagt, nee, was? Und er geht hin und sagt, was willst du? Was willst du? Und auch das dürfen wir als Teil von Erwartung mit hineinnehmen. Es ist eben, aber an der Stelle, ein Automat fragt nicht, was willst du? Ja, ein Automat sagt, wenn du das willst, dann musst du das oben reinschmeißen. Und Jesus funktioniert, sage ich jetzt mal ganz platt, umgekehrt. Jesus kommt und sagt, was willst du? Er sucht bewusst die Beziehung und sagt, okay, wie kommen wir zusammen? Wie können wir aufeinander zugehen, damit für dich wirklich Gutes und Segen bei rauskommt? Denn das ist das, was Gott für uns will. Was willst du? Also wir dürfen formulieren, was wir wollen. Wir sollen sogar formulieren, was wir wollen. Die Frage ist, kommen wir ins Gespräch darüber mit Gott? Oder fordern wir es ein, weil wir meinen, ein Recht darauf zu haben? Wichtig ist, sag Gott, was du willst und was du erwartest. Ich meine, Gott hat einen Vorteil. In menschlichen Beziehungen ist es ja so, wenn der andere mir nicht kommuniziert, was er erwartet, dann weiß ich nicht, was er erwartet. Dann vermute ich nur, dann rate ich nur. Gott kennt ja unser Herz. Und trotzdem sagt Gott nicht, ich kenne ja dein Herz, ich weiß ja schon, was du erwartest, also reagiere ich da drauf. Macht er manchmal auch. Aber eigentlich ist es Gottes Anliegen, in Kontakt mit uns zu sein. Diese Beziehung zu leben, das zu hören, was du willst und was dir wichtig ist und dir sagen zu können, was er will und was ihm wichtig ist. Von daher, drück das auf, formulier das auch. Überleg dir das auch mal selber, was du erwartest. Nicht alle Erwartungen, die wir haben, sind uns selber mal klar. Über manche Dinge muss man auch einfach nochmal nachdenken. Also auch gerade wenn diese Frage kommt, Jesus sagt, was willst du? Dann darf man durchaus nochmal innehalten und sagen, was will ich eigentlich wirklich? Worum geht es mir eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Will ich nur dieses gerade irgendwie vordergründige, ins Auge stechende, was mir jetzt gerade irgendwie gefällt und ich gut fände? Ist mir das wirklich wichtig? Lohnt sich manchmal drüber nachzudenken. Oder ist meine Erwartung eigentlich eine tiefere, dahinterliegende oder sinnvollere, die ich formulieren kann, wenn ich mal anfange, darüber nachzudenken und oder auch ins Gespräch zu gehen? Manchmal kommen wir da auch erst drauf, wenn wir im Gespräch sind und jemand uns diese Frage mal stellt. Was willst du eigentlich? Und das ist mit Gott genauso. Was willst du? Komm mit ihm ins Gespräch. Lass ihn mal dein Herz durchwühlen und in deinen Gedanken graben, damit du sie selber sehen kannst. Gott braucht das nicht, er weiß schon, was da drin steckt. Aber manchmal hilft es uns, die Dinge zu entdecken und zu sehen, die wir eigentlich erwarten und die wir wollen. Wir finden in Gottes Wort eine Unmenge an Verheißungen, an Dingen, die Gott für uns tun will, die er uns zugesagt hat. Manche davon hängen an Bedingungen, wenn du, dann, und andere scheinen einfach so ganz allgemeingültig dazustehen. Häufig nur irgendwie mit so einem Beisatz versehen wie für die, die Gott lieben. Muss man manchmal auch nochmal drüber nachdenken. Liebe ich Gott oder geht es mir nur um mich? Ja, also wie bei einer Ehe. Liebe ich meinen Ehepartner oder geht es mir nur darum, dass ich jemanden zum Kochen, Waschen, Bügeln, Aufräumen habe? Auf der Männerseite. Ich weiß nicht, wie das auf der Frauenseite aussieht. Was will ich? Was erwarte ich? Komme ich an den Punkt, wo ich sagen kann, hey, ich weiß, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne für mich hat. Also möchte ich sie wissen, möchte ich sie lernen, möchte ich sie entdecken? Möchte ich da dran sein, das rausfinden? Habe ich die Erwartung, dass Gott sich mir mitteilt? Und habe ich die Erwartung, dass wenn ich dann da reingehe und mit ihm, ich sage das mal so ganz bewusst so, mit ihm gemeinsam einen Weg finde, mich da darauf einlasse, seinen Weg zu suchen und auch zu gehen. Und der ist ja nicht immer so starr, dass Gott sagt, nur so und nicht anders. Ja, ich liebe diese Begebenheit, wo Gott ein paar Engel bei Abraham vorbeischickt, um über Sodom und Gomorra zu verhandeln. Hammergeschichte, ja? Ja, wir gehen jetzt darüber und legen die Stadt in Schutt und Asche. Ja, aber was, wenn da 100 Gerechte drin sind? Legt ihr die auch mit in Schutt und Asche? Finde ich nicht gut. Da müssen wir erst nochmal drüber reden, sagt Abraham. Ja gut, 50. Und dann verhandeln sie immer weiter runter. Es geht so weit, dass wenn nur einer da drin ist, na gut, dann holen wir den eben raus. Die Zahl nachher ist nachher so klein, dass sie nicht die Stadt dafür komplett verschonen, sondern dass sie die Gerechten dann tatsächlich sogar rausholen, Lot und seine Familie. Ja. Finde ich eine geniale Geschichte, finde ich eine geniale Begebenheit, weil es zeigt, dass Gott seine Wege in Beziehung mit uns gestaltet. Er legt sie nicht einfach nur fest und sagt, so mache ich das jetzt, sondern er geht erst noch bei Abraham vorbei. Finde ich genial. Er sagt nicht einfach, hier, friss oder stirb, das ist mein Weg. Da ist der Automat, entweder du schmeißt jetzt das rein, was ich haben will und unten kommt das Ergebnis raus oder du lässt es, dein Problem. Macht Gott nicht, sondern er kommt und sagt, das ist das, was ich mir vorstelle, das ist das, was ich will. Machst du mit? Und dann sagst du vielleicht, also an der und der Stelle habe ich da noch ein kleines Problem. Und vielleicht geht Gott auf dich ein. Vielleicht verändert er dich auch. Vielleicht überzeugt er dich. Da gibt es keine 0815-Lösung für. Das ist kein Automat, sondern es ist eine Beziehung, die du gestaltest, wo sich auch durchaus dann Erwartungen mal verändern können. Im Gespräch. Ja? Erwartungen verändern sich, wenn ich mit meinem Gegenüber ins Gespräch komme. Ja, ich erwarte, dass Axel vernünftig auf seinem Cajon spielt und trommelt. Ja? So, wenn mir das nicht gefällt, muss ich mit ihm reden. So, ja. Und dann kommen wir ins Gespräch darüber und dann manchmal sage ich dir nicht so laut oder mach mal einen anderen Rhythmus hier oder so. Ne? Und dann gucken wir, wie wir das zusammenkriegen. Was stimmt nicht, dass wir darüber reden? Im Ernst jetzt? Manometer.
Ich wollte uns nur mal zum Lachen bringen.
Aha. Also wenn das letzte Mittel ist, was hilft, Axel, ne?
Ich wollte nur mal wach machen.
Also wach sind sie, das haben alle gehört. Ich weiß schon, was von der Predigt hängen bleibt. In unserer Nachfolge, wenn wir Gott nachfolgen, ist es wichtig, dass unsere Erwartungen sich an Gottes Wort orientieren. Das ist eine gute Richtlinie, eine gute Grundlage. Aber auch an Gottes Wort besteht es nicht einfach nur in Automatismen. Nur weil da steht, das heißt nicht, dass wenn ich das so jetzt reinschmeiße, am Ende auch immer das gleiche Ergebnis rauskommt, weil Gott Beziehung sucht und Beziehung will. Daher Beziehung bauen. Rede mit Gott. Sag ihm, was du willst und was dir wichtig ist und nimm dir auch Zeit hinzuhören, was er will und was ihm wichtig ist. Und entdecke und vertraue, dass er gute Gedanken und gute Wege für dich hat. Dann wirst du am Ende in einer guten, gefestigten, stabilen Beziehung dein Leben lang mit Gott unterwegs sein und nicht über enttäuschte Erwartungen frustriert irgendwann verzweifeln, mit Mühe weitergehen, mit Tränen oder Bauchschmerzen oder womöglich ganz den Weg mit Gott verlassen. Erwartungen dürfen wir haben und sollen wir haben und haben wir sowieso. Wichtig ist, dass wir mit Gott darüber in Kontakt und im Gespräch sind, denn er will mit uns und in dieser Beziehung unser Leben gestalten, so dass es uns gut geht. Das ist Gottes Herzensanliegen. Er will, dass es uns, dass es dir, dass es mir gut geht. Also, mach dir ein bisschen Gedanken heute. Was erwartest du von Gott? Ist das alles so auf einem guten Weg? Und komm mit ihm ins Gespräch darüber. Manchmal hilft es auch, mit Geschwistern darüber zu reden. Da kann man auch mal ganz gut austauschen und merken, oh, ich erwarte Sachen von Gott, die erwartet der andere gar nicht. Bin ich überhaupt da richtig oder nicht? Oder braucht der andere mehr Erwartungen vielleicht? Genau, da möchte ich euch Mut zu machen. Man kann viel von Gott erwarten, denn es ist ein großer Gott. Man muss nur das Richtige von Gott erwarten und das entwickelt sich in der Beziehung. Amen.